Lederhose made in India. Sie hören eine Sendung von Andreas Estner und Matthias Morgenroth.
Ich habe ja eigentlich die älteste Lederhosen da, die wo es eigentlich im Oberland Lagau gibt, und zwar, also das ist diesem Kaspar Reiter seine Lederhose.
Tief Luft holen, bitteschön. Da liegt sie, die Hose, auf der Ahornplatte des Stubentischs. Die eine Urhose, die Hose des ersten offiziellen Trachtlers in Bayern. Und natürlich auch der Welt, dem Kaspar Reiter aus Bayerisch Zell seine Lederhose. Und der war, falls nicht bekannt, im Jahre 1883 die Nummer 1 auf der Mitgliederliste des ersten Vereins zur Erhaltung der Volkstracht.
Also die Hosen, wenn ihr verzeihen könnt, das ist Geschichte. Ja, okay. Da schau her, das ist die Farbe, was man jetzt auch hat. Aber schau her, es ist nur das Originalgrün, was wir haben. Und sowas muss man dann natürlich in Ehren halten.
Abgewetzt, die Nähte ausgefranst, aber noch das Originalgrün. Eine Trachtenreliquie. Irgendwie möchte man fast schon den Hut abnehmen. Denn hätte es diese Hose nicht gegeben, und den Kaspar Reiter und den Lehrer Vogel und alle miteinander, hätte dann Bayern überhaupt noch so ein, wie sagt man da, eigenes Gesicht? Freilich, wenn die Hose erzählen könnte, Herrschaft, das wäre was, wie der Reiter Kaspar und seine Spätzle beim Wirt den ersten Trachtenerhaltungsverein der Welt gegründet haben, weil das war ja quasi ein weltbewegendes Ereignis. Und jetzt ist wieder was passiert. Unsere Geschichte. Und die hätten wir auch niemals erlebt, hätte es diese eine graue, abgewetzte Urhose nie gegeben. Und wir würden nicht ehrfürchtig in Bayerisch Zell stehen und... Aber halt, stopp. Erzählen müssen wir von Anfang an.
Lederhose made in India. Wie echt ist die bayerische Tracht? Eine Geschichte rund um das bayerische Gwand.
Und der Anfang unserer Geschichte liegt da, wo viele Geschichten beginnen. Liebesgeschichten, Saufgeschichten, Streitereien und auch Betrugsgeschichten. Nämlich auf dem Oktoberfest. An einem heißen, staubigen Oktoberfesttag beginnt's. Voll süßen Mandelduft und aus der Fischerfroni raucht's heraus.
Geil, wirst du schon wieder riechen, gell?
Der Boden ist schon übersät mit Loszetteln. Alle kein Gewinn. Und bierglasige Augen, wohin man schaut. Vorausgesetzt, man kann noch schauen. Und freilich, auf dem Oktoberfest brodelt der alte Streit ganz untergründig. Was wer wann anziehen darf oder sollte, um eben aufs Oktoberfest zu gehen. Und die einen sind die echten Trachtler und die anderen die Landhaushasen und die wieder anderen die Italiener und Amis und Hessen und Hamburger, und die haben sowieso keine Ahnung, wie es halt immer so ist. Und die echten Trachtenkenner sagen natürlich so.
Es ist ziemlich übertrieben bei den Stadtleuten, bei den Preisen, wenn die mit der Trachter herkommen. Nein, es geht viel mehr die bayerische, heimische Tracht wieder her. Einen richtigen Bayern kennst du das. Das ist ein Trockner, das ist ein Mirschbäcker.
So und nur so, sagen die einen, die echten Trachtler. Mirschbäcker, mirsbacherisch.
That's difficult.
Dani? Und die anderen? Die anderen, ja. Die anderen kaufen einen Läden, die Bavaria-Shop heißen und weiß-blaue Markisen haben und Sonderangebote. Da kriegst du ein Wiesenset mit Hut, Hemd und Hose um sage und schreibe 150 Euro. Und da wundert man sich schon, wie das so billig hergeht. Und ein jeder, der hineinschlüpft, fühlt sich gleich irgendwie echt bayerisch. Wurscht, wo er herkommt. Aus Frankfurt, Japan oder Kanada.
From Canada. I think it's typical Bavarian, and I also think they're kind of sexy.
It's a nice tradition, and it should continue in Germany for as long as possible. And I'm from Australia, and we don't have things like this there, so it's a deep cultural attachment, and yeah, it's a pity we don't have it. So something similar, let's say, you know, national dress.
Eine jede Lederhosen und ein jedes Dirndl aus dem Bavaria-Shop ist Deep Cultural Attachment. Tiefe Kultur irgendwo. Sexy Kultur. noch dazu. Zumal, wenn man seine Oberweite mit einem Oktoberfest-Händel düngt, sagt der Verkäufer.
Drink beer, eat a Händel.
Aber man muss keine Angst vor ihm haben, sagt der Verkäufer. Auch wenn er beim Zugknöpfen hilft, vorne, beim Busen, weil er ist sowieso schwul und überhaupt.
I help you with the bottom, come out. Don't be afraid, I'm gay.
Ich wollte eigentlich eine braune. Im Prinzip bin ich hier rein, wollte für meinen Vater ein Trachtenhemd kaufen. Und habe gesagt, ach, Lederhosen liegen so zwischen 500 und 700 Euro. Und die hier, Secondhand, ist doch okay.
Die ist nicht Secondhand,
die ist echt.
Die ist neu, die kostet 179,90.
Bedanke mich.
Inklusive recht. Geschirr, herzlich. Den Preis kann man bloß daher machen, dass man uns an den Händler gebunden hat. Der hat sich an uns gebunden, dass wir natürlich mehr mit der Masse arbeiten müssen, weil jeder auf seine Zahlen kommen will. Du weißt, wie man Lederhosen aussieht? Links und rechts die Träger runter, Knöpfe schräg stellen, über die Nacht kannst du eine Münze reintun, im Fall schwer aufgeht. Unter der Lederhosen auf gar keinen Fall Boxershort anziehen, die rutschen hoch, kriegt man so Würste im Oberschenkel, enge Sachen oder gar nichts, am besten ist gar nichts, der echte Münchner trägt gar nichts unter einer Lederhosen. Drum haben wir da auch den Knopf, dass er da oben nicht rauskommt, unten bin ich mal zu, da passiert nichts. Und wenn er Lederhosen am Arsch hängt, dann schaut es schlimm aus, da schauen die Mädels drauf, dass man einen knackigen Arsch hat.
Aha, je knackiger der Arsch und je weniger Unterhose, umso besser und umso originaler und umso bayerischer. Wenn man das so hört, dann kommen einem eben schon so Fragen, wie das so geht mit der Billiglederhose, quasi Einweg, und mit dem Regenbogen-Ami-Dirndl. Und wie das kommt, dass da ein jeder echt wird, wenn eine Hose mit dem Etikett echt bayerisch trägt. Und da sind wir Sachen auf die Spur gekommen, dass sich die Trachtler, die Echten jetzt, sogar umschauen. Für die echten Trachtler ist das Oktoberfest natürlich nicht die Hauptsache, was Tracht angeht. Sondern das gute Gewand gehört zum Leben halt dazu. Am Sonntag, am Festtag und ganz besonders einmal im Jahr beim Gaufest der Trachtenvereine. Wenngleich 10.000 Frauen und Männer, Dirndl und Burschen durch die Dörfer marschieren, auf links und so, zur Blasmusik und in Tracht natürlich. Jedes Jahr durch ein anderes Dorf, im Chiemgau, im Oberland oder im Werdenfelser Land. Weiß-blaue Fahnen hängen dann aus den Fenstern, links und rechts an den Straßen die Zuschauer, Touristen und Einheimische, Sprossenfenster und Balusterbalkone. Wenn die Sonne scheint, ein 1A-Fotomotiv. Und dann die Trachtenschau, wo die Trachtler in langen Reihen stehen und wo man strenge Gesichter macht beim Prüfen der Miedergewänder und grauen Joppen, quasi TÜV für Trachten. Da wird auf Zetteln notiert, wer abweicht von den strengen Regeln der Gausatzung. Denn schwarz auf weiß ist festgelegt, welche Form die Joppen haben müssen, welche Farbe die Krawatten oder welche Stickerei die Lederhosen oder sogar die Hosenträger. Damit auch wirklich alles beim Alten bleibt und alles so echt bleibt, wie es sein soll. Bayerisch. Echt und bayerisch. Echt bayerisch. Doch, haben wir gehört, kommen die Hosenträger jetzt aus Taiwan und der Adlerflaum ist von der Pute. Und Achtung, die Ermittlung beginnt. Kirchhain-Schöring, kleiner Ort beim Waginer See. Und wir werden in die Ledersitze gedrückt, im Auto von Markus Meindl. Das ist einer, der den Motor schon mal aufheulen lässt auf den immerhin 1000 Metern von seinem Trachtengeschäft bis zu seiner Lederhosenfabrik. Da kriegt man schon weiche Knie. Und als der schwere BMW steht, wackeln wir ins Lederlager, ganz hinauf, ins Dachgeschoss, sozusagen ins Herzstück der Lederhosenfabrik Meindl.
Ja, gut, wir machen ungefähr 25.000 Lederhosen im Jahr. Da in Kirchhain-Schöring und in unserem ungarischen Betrieb unten. Wir haben also gut 100 Leute noch in Kirchhain-Schöring beschäftigt, die an den Lederhosen täglich arbeiten.
25.000 Lederhosen. Kein Wunder, dass er so viel Leder lagert. Und so riecht's auch. Die endlosen Regalzeilen reichen hinauf bis zur Decke. Darin stapeln sich heute in Hellbraun, Haselnuss, Kastanie, in Grau und Schwarz, quasi der Rohstoff für die hirschledernen Kurzen.
Wir haben im Einsatz verschiedenste Lederarten. Die kommen also letztendlich aus der ganzen Welt. Fangt an von Neuseeland, wo man Hirsche einkauft. Dann Rentiere, Polarkreis, Ziegen aus Indien, Pakistan, Metisbastarde aus Westafrika. Ist eine Kreuzung zwischen Lamm und Ziege. Nicht? Also die Weichheit vom Lamm und die Strapazierfähigkeit von der Ziege. Dann Toskanerlämmer, Entrefinos aus Spanien, ist ein ganz hochwertiges Lammnapper. Und genauso Babykälber aus Spanien zum Beispiel. Nicht?
Ach so, wo jeder denkt, Hirsch, logisch, heimisches Tier für heimische Hosen. Aber nein, Metisbastarde, Kreuzung aus Lamm und Ziege. Also Lammziegenhose statt Hirschlederhose. Und Weltmarkt Globalisierung statt Direktvermarktung.
Der Ledermarkt spielt sich auf der ganzen Welt ab. Nicht? Das ist vergleichbar auch mit dem Goldmarkt. Nicht? Lederpreise fallen und Lederpreise sinken. Manchmal ist eine gewollte Verknappung von gewissen Qualitäten, um die Preise hochzuhalten. Man muss es vor Ort besichtigen. Man muss Plomben rum da. Man muss die Häute kennzeichnen, die man kauft. Weil wenn man halt in Pakistan drüben die Rohfälle einkauft und die nicht kennzeichnet, und man drei Wochen später die Lieferung kriegt, konnte es sein, dass sie die ganz was anders schicken. Nicht? Es ist irgendwo eine Mafia. Für Lederhosen nimmt man hauptsächlich Hirsch und Ziege. Das ist eigentlich so dass das Hauptprodukt dafür. Nicht? Das heißt einerseits die indischen Ziegen und natürlich auch unsere mitteleuropäischen Hirsche. Mittlerweile schon ein Teil davon aus Neuseeland importiert werden. Nicht? Die haben halt weniger Narben. Nicht? Da drüben haben sie keine natürlichen Feinde wie bei uns. Neuseeländer hat kein Stacheldraht, die kämpfen auch nicht miteinander, sondern das ist also, wenn auf Farmen gehalten, die haben so groß wie Bayern nicht.
Dennoch, ob Bayern oder Pakistan, Karakorum oder Kampenwand, sagt uns Markus Meindl, wichtig ist für ihn, wer die Lederhose letztendlich macht, der muss eine Verbindung zu ihrer Geschichte haben. Das spürst du, sagt er. Die Hose hat dann eine Seele, sagt er. Und wegen Seele eben lässt er seine pakistanischen, indischen und neuseeländischen Häute nach einer altbayerischen Rezeptur gerben und färben. Oder zumindest nach einer österreichischen. Beim Gerbermeister Peter Tschurtschenthaler aus Kärnten. Und das ist ja fast Bayern.
Wir färben das nach einem alten Rezept, das heißt vom Vater noch. Also es wird mit Blauholz gefärbt, das sind Naturfarbstoffe. Das sind Holzfarbstoffe von tropischen Hölzern.
Also woher?
Das sind Holzfarbstoffe von tropischen Hölzern. Ja, das Blauholz und Gelbholz und das wird nachher gemischt und dann kriegt man die verschiedenen Formnuancen raus.
Also nehmen wir die pakistanischen, indischen und neuseeländischen Lederhäute, schwarz gegerbt mit tropischen Hölzern und bringen sie ein Stockwerk tiefer zum Zuschneiden, Sticken und Nähen. In der Werkhalle sitzen Frauen und Männer an lauten Nähmaschinen. Kein leichtes Geschäft, sagen alle. Eine Lederhose soll nicht nur schön ausschauen, sondern auch viele Jahre halten. Und übrigens um das schön Ausschauen kümmert sich die computergesteuerte Stickmaschine. Sie stickt Eichenlaub, Edelweiße, Gemsen und was der Mensch sich vorstellen kann ins Leder. Nach handgezeichneten Mustern vom Seniorchef. Die Nähnadel sticht erbarmungslos ins Leder und haut den pakistanischen Häuten ein bayerisches Muster drauf. In Gelb und Grün für die Trachtenvereine, in Weiß für die eleganteren Hosen und dann gibt's da noch die ganz speziellen. Die werden noch weiter bearbeitet.
Die, was wir da liegen, das nennt sich die Bavaria-Hosen. Das ist also ein altbayerisches Muster. Die Hose ist nigelnagelneu, wie Sie schon gesagt haben, und schaut aus, als wenn es schon 50 Jahre getragen wäre. Nicht? Das ist also ein sehr aufwendiger mechanischer Prozess, also eine neue Hose so alt und so ehrlich alt zu machen, wie es bei der Hosen ausschaut, nicht?
Ehrlich alt. Das heißt bei Meindls nagelneuer Bavaria-Hose, dass die Stickerei schon abgewetzt ist, so als ob sie jemand jahrelang zur Holzarbeit getragen hat, dass auf den Oberschenkeln Fingerspuren zu sehen sind, so als ob schon 100 Mal ein Schuhplattler mit den Händen draufgehauen hätte. Geheimrezeptur, versteht sich.
Naja gut, das sind ein paar, sag jetzt mal, geheime Geschichten, die man nicht unbedingt jedem erzählen sollte. Das ist Erfahrung und wenn man halt täglich mit dem Produkt arbeitet, dann kommt man so auf die eine oder andere Idee, schräge Idee. Im Moment ist gerade wieder richtig Zeitgeist, neue Produkte auf alt zu machen, sodass also der Träger schon weiß, ich bin der Erste, der die Hosen hat. Und da hat mir vorher noch keiner eingebisselt. Die Ehrlichkeit kommt da mehr zum Tragen, denn was ist halt wichtig? Man will dazugehören und will eigentlich schon erzeugen, dass das Produkt, das man trägt, auch mit einem schon ein paar Sachen erlebt hat. Mit der Jeans ist das Gleiche, diese auf ganzen used, alt gemachten, stonewashed Jeans, das ist letztendlich auch nur eine mechanische Bearbeitung, nicht?
Also, die Hose aus pakistanischem, indischem oder neuseeländischem Leder, gefärbt mit tropischem Blauholz, computerbestickt, mit neu ausgedachten Mustern, ist nun auch noch stonewashed, damit sie ehrlich bayerisch rüberkommt.
Wir haben Gott sei Dank den Vorteil in Bayern, unsere Kultur wird auf der ganzen Welt beneidet. Wir haben was, was kein anderer hat. Wir haben eine Bodenständigkeit, wir haben eine Ehrlichkeit und wir haben, sag jetzt mal, ein Oktoberfest, das auf der ganzen Welt bekannt ist. Das, was 100.000 Mal mittlerweile schon kopiert worden ist, aber never das Original ist. Nicht? Und die Leute lieben unsere Lockerheit und da gehört auch die Kleidung dazu. Unsere bayerische Kleidung, unser Lebensstil. Nicht?
Markus Meindl würde es nie einfallen, Lederhosen unter seinem Namen zu verkaufen, die außerhalb von Europa gemacht werden, weil wegen never original und so. Schon das Lederhosenwerk in Ungarn, sagt er, ist ein Kompromiss, um die teuren Arbeitsstunden daheim in Kirchhain-Schöring finanzieren zu können. Die spottbilligen Wiesentrachten-Sets, die einem zur Oktoberfestzeit in München für 150 Euro nachgeschmissen werden, lassen sich freilich auch in Ungarn nicht herstellen. Die kommen von noch weiter. Doch davon will der Juniorchef nichts wissen, weil Made in India klingt ja immer gleich komisch. Der Seniorchef Hannes Meindl dagegen plaudert aus dem Nähkästchen.
Ja gut, wenn ich Ihnen jetzt erkläre zum Beispiel, wir haben ja ein Programm, das bei uns unter der Marke Untersberg läuft, das wir in Indien produzieren lassen. Und wenn ich mit den Leuten verhandle, dann wird das also nicht über den Arbeitslohn verhandelt, sondern nur über den Lederpreis.
Lederhose made in India, das rechnet sich, sagt der Meindl Hannes.
Weil die Arbeit gleich null ist. Ein Kostenpunkt bei einer Lederhose, zum Beispiel 1,50 Mark Pfennig bis 2,50 Mark Pfennig. Und bei uns in Deutschland braucht man nicht sagen, was in Deutschland 3 Stunden kosten. Gell?
Also nochmal tief Luft holen. Die ganz billigen Lederhosen, die Touristenhosen sozusagen, werden nicht der Konkurrenz überlassen, bloß weil es nicht ins ehrliche Konzept passt. Ja, was denkst denn du?
Aber die laufen nicht unter Meindl, sondern die laufen unter Marke Untersberg. Ja, da gibt es also Hosen, die kosten 100 Euro. Bei diesen Sonderangeboten, so ist es. Aber auch dort ist es so, dass da noch große Unterschiede gibt. Wir haben laufend immer einen Techniker dort, der einfach auch dort die Qualitätsansprüche, die wir auch an einer Untersberglederhose stellen, dass die gewährleistet sind.
Kur- und Fremdenzeitung für das Schlierach- und Leitzachtal am 30. Juni 1928. Wollt ihr wissen, ihr lieben Leut, wie die Volkstracht entstanden ist? Unsere schlichte, gefällige, schmucke Heimattracht. Burschen und Mädchen passten sich dem Berg an, den steinigen Höhenpfaden, dem rauen Lager auf nacktem Fels. So stiegen sie in die Lederhosen, in die Gamslederne oder Hirschlederne, denn sie waren ja auch alle große Jäger vor dem Herrn. Damals, in jenen sagenhaften Zeitläufen, da unseres Herrgotts freies Wild noch seinen ebenso freien Bergsöhnen allen miteinander gehörte. Sagt selber, welches lustige Dirndl würde da nicht gern ein Blicklein wagen oder gar noch mehr?
Pakistan, Indien, Neuseeland. Stonewashed. Da wirst du ganz wirr im Kopf. Tausende Lederhosen, die in den bayerischen Trachtengeschäften liegen, tun nur so, als wären sie durch und durch bayerisch. Irgendwie schade. Fehlt nur noch, dass auch die Lodenjoppen, Gamsbärte und Hutfedern nicht halten, was sie versprechen. Miesbach, Hutladen, 125 Jahre alt, mindestens. Spezialität Trachtenhüte. Niedriger Raum, hinter der Verkaufstheke liegen Lodenhüte in Braun, Grau und Schwarz und Trachtenhüte aus grünem Samt in Holzregalen, hoffentlich heimisches Holz. In der Verkaufstheke eingelassen eine Glasplatte, darunter liegen Gamsbärte für den Hut. Und die Federn? Spielhahnfedern. Das sind eigentlich die gebogenen schwarzen Schwanzfedern des Birkhahns, ein Federvieh, das oberhalb der Baumgrenze im Gebirge lebt. Noch lebt. Seit 1972 ist der Spielhahn bei uns geschützt, durch das Washingtoner Artenschutzabkommen. Das heißt, er darf nicht geschossen werden. Und da kommen uns eben wieder so Fragen. Woher hat Reinhilde Ulrich ihre Spielhahnfedern? Die Schwanzfedern werden dem guten Spielhahn doch wohl nicht bei lebendigem Leib ausgerissen.
Die kommen teilweise aus Tschechien, sie kommen auch aus Österreich. Ich weiß, mein Lieferant aus Tschechien und aus Schweden überwiegend. Also das ist so das, was er mir sagt, er hat es aus Tschechien, vielleicht Polen und Schweden. Sie müssen einen Nachweis haben, wo Sie es gekauft haben, weil dann können Sie wieder belegen, Sie haben es gekauft. Man ahmt ja auch Spielhahnfedern nach, das sind also dann von der Krähe die Federn, die man dann biegt. Man sieht es eigentlich auf den ersten Blick, wenn man es kennt, sage ich jetzt einmal. Die Grauerfedern ist grundsätzlich breiter, hat einen anderen Glanz und auch von der Biegung her sieht man es, weil sich beim Spielhahn legt sich das schön rund, auch wenn man sogar ein bisschen nachbiegt. Und bei der Grauer sieht man immer so, da stehen dann die Federn so ein bisschen ab. Und dann gibt es noch ganz vorne, hat die Spielhahnfeder so einen ganz kleinen Spitz. Wenn man das weiß, wie das ausschaut, dann kann man das ohne Probleme sofort erkennen.
Und der Adlerflaum? Die hohen, blendend weißen Federn, die so lustig im Wind wackeln, wo kommen die her? Im Landkreis Miesbach gibt es gerade mal 12 Adlerpaare. Auch unter Schutz, was glaubst denn du? Da würde es doch auffallen, wenn einer fehlt.
Das ist kein Adlerflaum, sondern das ist mittlerweile Putenflaum, weil Adlerflaum sich keiner leisten könnte. Und vor allem, wo bringt er ihn her? Das ist also Putenflaum, der also in den letzten Jahren immer besser von der Struktur her auf Adler getrimmt wurde. Die Putenfeder ist normalerweise sehr fein, sehr dünn und hat also nicht wie beim Adler, wie soll man sagen, so ganz feine Härchen wiederum. Eine Adlerfeder, wenn man genau anschaut, hat also ganz viel feine Härchen, das ja auch dazu beiträgt, dass sich der offensichtlich so gut in der Luft hält. Und die Putenfeder ist sehr dünn und hat also wenig Härchen. Und jetzt hat also der Lieferant schon langsam hingebracht, dass auch der Putenflaum ein bisschen mehr nach Adlerstruktur ausschaut. Aber exakt hinbringen tut man es nie. Also ich behaupte mal, dass also wenn Sie jetzt 100 Mannspulter hernehmen, dann haben vielleicht 5 einen echten und die anderen 95 einen Putenflaum drauf. Was also am ähnlichsten wäre, was man aber von der Färbung wieder nicht hinkriegt, ist der Marabou. Ja, Marabou ist also, Marabou kennt man doch, das ist ein afrikanisches Tier, also sprich afrikanischer großer Vogel. Und von den seinen Federn, die ähneln in der Struktur am meisten der Adlerfeder.
Dann schon lieber ein echter bayerischer Gamsbart. Denn Gämsen, so viel steht fest, werden ja noch geschossen, ganz legal. Gamsbärte liegen schließlich auch in der Glasvitrine.
Gamsbärte verkaufen wir auch, aber echte habe ich vielleicht in den 10 Jahren, in denen ich das Geschäft jetzt dann habe ich vielleicht 4 Stück gebraucht. Und man sagt, weil alle anderen kaufen nachgemachte Imitate.
Nochmal langsam und zum Mitschreiben. Imitate.
Nachgemachter Gamsbart ist meistens aus Antilopenhaar und wird dann auch entsprechend hergerichtet und gefärbt, dass das also ausschaut im Prinzip wie ein echter. Wobei ich sagen muss, von der Struktur her, sprich, wenn man anfasst, merkt man sofort, ob man einen echten oder einen Kornechten in der Hand hat. Und ich persönlich sehe es auch. Aber wenn es auf dem Hut drum ist und einer weiß das nicht genau, sieht das vielleicht gar nicht unbedingt. Der Gamsbart hat ein viel feinere, also Gams ist ein viel feineres Haar, wie zum Beispiel Antilopenhaar ist, wesentlich dichter. Also dicker, nicht dichter, dicker. Also bei den Trachtler, sage ich jetzt einmal, haben viele schon nur einen eigenen, der einfach vererbt worden ist wahrscheinlich. Also bei den Bärte, muss ich jetzt sagen, haben wenig echte Trachtler Kaffee dann falschen. Wo der nachgemachte gekauft wird, ist für die Kleiner, für die Dirndlhirt. Gut, ich finde es auch richtig, weil die passen ja dann doch nicht so auf und wenn das Ding dann wieder furcht ist und so weiter. Also die kaufen die Imitate überwiegend. Und sonst verkaufe ich es eigentlich vor allem auch an unsere Urlauber. Ich kann da Preisen sagen.
Also wieder nix mit echt. Pute, Krähe, Marabu und Antilope auf den bayerischen Köpfen. In Miesbach haben wir es mit unserer Trachtenfahndung nicht schwer. Gleich mehrere Trachtengeschäfte bieten in der kleinen Altstadt ihre Ware an. Alles für die echten Trachtler, nix Oktoberfest. Gegenüber vom Hutladen auf der anderen Straßenseite steht die Tür offen beim Trachtenhaus Jäger. Seit 1876 steht über der Tür. Und das ist so alt, da gab es ja noch nicht einmal den ersten Trachtenverein. Jetzt geht's uns um die Joppen und wetten, dass der Loden auch nicht von bayerischen Schafen stammt. Uns bedient der Reiter Johannes, der Juniorchef vom Trachtenhaus.
Die Mischbecker Joppen wird aus dem Kern durchgemacht. Das ist ein Stoff, der ein bisschen schwerer ist, hat etwa 750 Gramm per laufendem Meter. Und das ist also ein Wollstoff, der sehr dicht und sehr eng gewebt wird und natürlich gewalkt und zu allerletzt wird ein Strich gemacht. Das heißt, die Haare an der Oberfläche werden in eine Richtung gezogen oder eben gebracht. Und dadurch gibt es einen besonderen Glanz. Wenn es jetzt zum Beispiel nass wird, dann können die Wassertropfen nach unten abfließen.
Von außen sieht sie wirklich gebirglerisch aus. Felsgrau mit groben Hirschhornknöpfen. Gut beim schlechten Wetter, ein richtiges Urstück. Aber was ist innen drin?
Das Kerntuch, ja, das ist eine Mischung, sagen wir mal ungefähr aus 35% Merino, feiner Merino-Wollen, die kommt aus Australien, ca. 50% verschiedene südamerikanische feine Wollen und etwa 15% Kammzüge, die aus Australien kommen.
Ja, das ist ja das erste Mal und eigentlich ist man da ein bisschen vom Kopf geschlagen, weil normal am nächsten Morgen war bei uns Schaf und alles waren da. Da man sagt, das Material, das ursprüngliche war da und das kann man hernehmen. Und das ist ja das erste Mal und das ist eigentlich, wenn das wirklich so ist, dann gehört da unbedingt was geändert. Gell?
Ja, das darf ich nicht sehen. Das ist für mich ein Saustell, muss ich gleich sagen, weil wenn da eine ausländische Ware zu uns in der Tracht hergenommen wird. Wir haben viele Bauern, die Schaf züchten und die an der Alm Schaf haben und die möchten auch einen Schaf wohl verkaufen.
Ja, ich habe selber Schaf und man bringt die Schafe bei uns nicht mehr los, ich verstehe das auch nicht. Wir haben so schöne Bergschaf und so eine schöne weiße Wolle und ich habe drei Trachten genommen. Voriges Jahr habe ich mir eine neue gekauft, die ist ja bei weitem nicht mehr der Loden, wie es war.
Aber wahrscheinlich wird bei uns in der Trachte keiner wissen, dass der Lohn von der grauen Joppen von China oder von Hongkong kommt. Wer soll das kontrollieren? Wie kann man das kontrollieren, dass da eine ausländische Wolle da verarbeitet wird, als wäre eine bayerische Wolle? Soll das der Gauvorstand kontrollieren? Oder wer soll das kontrollieren?
Protokollbuch der Schlierachtaler Hausham in der Ausschusssitzung vom 9. Januar 1921. Der Vorstand Michael Zistel führte aus, dass ein Mitglied zur Silvesterfeier 1920-21 in kurzer Hose mit hirschbeinernen Knöpfen statt der grünen Bänder erschien. Das Statut und auch schon der Titel des Vereins, Erhaltung der Tracht, lassen eine solche Tragweise nicht zu, denn wir wollen keine Berliner Jebirchler werden, sondern wollen zähe an den althergebrachten Trachten, Sitten und Gebräuchen halten. Hierauf wurde beschlossen, das Mitglied aufzufordern, die Knöpfe zu entfernen, widrigenfalls er laut Statut aus dem Verein ausgeschlossen werden müsste.
Neuseeland, Australien, Südamerika, Tschechien, Polen, Merino-Joppe, Krähenspielhahn, Marabu, Putenflaum, Antilopenbart, damit fein gewandet, marschieren Dirndl und Burschen, Frauen und Männer beim Gaufest auf. Treten an zur Trachtenschau, da wo die Kommission die Reihen abmarschiert, streng schaut, ob alles wirklich echt ist. Da sollst nicht völlig wirr werden im Kopf. Es ist also wurscht, woher das Material kommt. Es kommt nur darauf an, dass es echt ausschaut. Echt. Wer bestimmt das? Wer legt fest, wie was auszuschauen hat, damit es echt ist? Die ersten, die es festgelegt haben, waren der Reiter Kasper und der Lehrer Vogel, und ihre Vereinskameraden, die vom ersten Trachtenverein der Welt. In Bayerisch Zell, ganz hinten im Oberland. Also, nachfragen, back to the roots, sozusagen. Auf nach Bayerisch Zell, das liegt gleich an der Grenze zu Tirol, unterm Wendelstein. Spurensicherung bei Luise Kreitner, Trachtenschneiderin, und Klaus Pritzl, Ehrenvorstand des hiesigen Trachtenvereins.
Sind Sie vom Rundfunk, oder?
Ja, ich höre bloß einen Vater. Gestern.
Dem Pritzl Klaus sein Haus ist ein alter Bauernhof, aus dem 13. Jahrhundert, quasi Erstbesiedler. Es waren zwar nicht seine Vorfahren, die sich hier niedergelassen haben, aber immerhin lebt er auf traditionsreichem Boden. Dem Pritzl Klaus seine Stube ist niedrig, Holz rundherum, bleiverglaste Fenster, gedämpftes Licht, Eckbank, schwere Bauernschränke, Kachelofen. Drüber wachen kleine und große Barockengel aus vielen Jahrhunderten. Und sie bewachen einen besonderen Schatz.
Ich habe ja eigentlich die älteste Lederhosen da, die wo es eigentlich im Oberlandlergau gibt oder vielleicht auch gibt. Und zwar dieser 1883 hat er dieser Kaspar Reiter, der war Wirt im Gasthof Wendelstein in dem Gründerlokal und ist auch in unserem Mitgliedsbuch als die Nummer 1 eingetragen. Wenn Sie es sehen wollen, dann hole ich es schnell mal aus meinem Schrank.
Der Ehrenvorstand des ältesten Trachtenvereins der Welt springt vom Tisch auf, eilt durch eine Tür von der Stube ins Schlafzimmer und holt seinen großen Schatz aus dem Schrank. Jetzt sind wir ganz nah dran. Nix Wiesenset, nix Pakistan, nix Stonewashed, sondern echt alt. Und jetzt sind wir an der Stelle angelangt, wo dem Kaspar Reiter seine Hose in unserer Ermittlungsgeschichte wieder ins Spiel kommt.
Also das ist diesem Kaspar Reiter, das ist unser Mitgliedsding, seine Lederhose. Schau mal die Hosen an.
Total der Blick.
Ja, ja, klar.
Gell, überall. Ja,
okay. Ja, aber schau. Aber schau her, es ist nur das Originalgrün, was wir haben. Dann aber seitlich her, das gestickte.
Da, okay. Ganz, aber da ist eine ganz andere Farbe.
Okay. Okay, aber also die Hosen, wenn ihr verzeihen könnt, ist es Geschichte.
Ja, genau.
Okay. Und sowas muss man dann natürlich in Ehren halten. Aber sie ist so, wie es so wie heute hat, sie gar nichts. Die war dunkel. Genau so, ja. Siehst du das? Da schau her, das ist die Farbe, was man jetzt auch hat. Bin schon mal eingeschlafen, hat mir sogar gepasst. Aber mir wird der Kaspar Reiter vorgekommen.
Aha, die Hose vom Reiter Kaspar ist also echt. Und echter sind sich die Bayerischzeller sicher. Echt ist deshalb auch ihre eigene Tracht. Welche denn sonst? Bis heute schauen die Hosen der Mannsbilder genauso aus wie die vom Reiter Kaspar.
Wenn wir jetzt auf Mannsbilder reden, dann ist halt einfach das Wichtigste die kurze Lederhosen, die im Bayerischzell ja ganz drauf hat, gestickt hat, auch ein besonderes Grün, was wir haben. Dann der Hemd, der Trachtenhemd halt einfach. Dann ein Gilet und die Mirspecker Joppen, dann den Mirspecker Hut. Zwei Jahre haben wir einen Gamsbart drum. Dann haben wir vorne im Krawattel dann unseren Vereinsgründer, einen Lehrer Vogel drin. Und dann gibt es halt auch den Original Trachtenschuh. Ja. Und dann ist eigentlich der Trachtler soweit fertig. Und das Herz gehört natürlich dazu. Wenn jetzt ich heute meine Tracht habe und gehe aus dem Haus raus und schaue Bergo und sehe dann noch einen Trachtler vorbei und wir haben im Bayerischzell ein Fest oder wir fahren fort, da ist man derart stolz, da kann da passieren, dass du ganz hart kriegst.
Die Tracht, das ist hier spürbar, ist kein Lifestyle-Produkt für irgendwelche Schickimickis, keine Einwegware für Oktoberfestbesucher und auch kein Souvenir für München-Touristen. Und sollten Leder, Federn oder Wolle auch sonst woher kommen, die Lederhose, die Joppe, das Mieder- oder das Dirndlgewand gehören zum Sonntag wie das Glockenläuten zum Kirchgang.
Es gibt viele Familien, wo das selbstverständlich ist, wo ich einfach sage, ich ziehe am Wochenende oder am Sonntag in die Kirche ein Dirndlgewand an, weil ich da einfach schön ausschaue. Es ist auch, wenn ich jetzt ein Mieder früher an habe, das Mieder ist so gestarrig, da habe ich schon eine ganz stolze Haltung. Da gehe ich schon ganz anders.
Wenn man jetzt, so wie ich 25 Jahre Vorstand des Trachtenvereins war, ein gebürtiger Bayerisch-Zeller ist, dann sagt man schon, in erster Linie ist ein Timer das Wichtigste. Und da gehört die Tracht einfach dazu. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ich denke oft drum, dass wenn irgendwie ganz wichtige Entscheidungen waren, ob jetzt das irgendwo Versammlungen draus waren oder was, und ich bin heimgefahren, dann habe ich gedacht, mein, bist du stolz, dass du Zeier bist und dass du jetzt wieder das für einen Verein erreicht hast. Und so ist das auch heute noch.
Freilich, ein bisserl kommen sich die zwei Bayerisch-Zeller schon vor, wie in einem Reservat, so in ihrem Tal. Ringsherum Berge und Touristen, die sie neugierig anschauen. Eben 1A-Fotomotiv. Über unseren Köpfen im ersten Stock des alten Bauernhauses, da wohnen schließlich die Touristen mit den Digitalkameras, die genau deshalb kommen.
Wir haben ja Gäste bei uns im Haus herinnen. Und wenn einer sagt, mein Gott, das schaut so schön aus, so eine Tracht kaufe ich mir auch dabei. Dann sage ich, gebt zwei Obacht. Das ist ein Unterschied zwischen einer echten Tracht und jetzt einer, du hast jetzt schnell Lederhosen, wo kaufst, die wo auch nicht so teuer ist und. Sag ich, dann musst du das Gestell dazu haben. Es passt ja auch nicht jeder rein, das muss man ganz ehrlich sagen. Und da kommt uns natürlich schon oft einmal schmunzeln, wenn man jetzt sagt, die Leute haben eine Tracht.
Denn was echt ist und was nicht, das ist sogar niedergeschrieben, sagt der Pritzl-Klaus. Aber wann und von wem? Wer kann das einfach festlegen? Da hilft nur eins: Forschen nach uralten Unterlagen der Trachtenbewegung. Was einem da alles in die Hände fällt. Eine Hymne auf Bayerisch Zell auf einer alten Schellackplatte, komponiert von einem gewissen Martin Staudacher. Und der war auch dabei, als sich der besagte erste Trachtenverein Bayerns gegründet hat. Quasi Zeitzeuge. Und er hat auch gleich aufgeschrieben, wie das vonstatten gegangen ist.
Zu Anfang des Jahres 1883 saßen an einem Sonntag abends 5 bis 6 Burschen von der Zell, darunter auch der damalige Lehrer Vogel, gemütlich wie immer bei einem Glas Bier beieinander. Im Laufe der Unterhaltung kamen sie auch auf die hiesige, kleidsame Tracht zu sprechen und wie dieselbe bereits im Verschwinden sei. Denn man sah nur noch einen Jäger und diesen höchst selten in kurzer Hose einhergehen. Im Laufe des Gesprächs kamen sie nun so weit, dass Herr Lehrer Vogel sagte, wenn er nicht allein wäre, würde er sich sofort eine solche Hose kaufen, nur damit diese schöne, kleidsame Tracht nicht ganz und gar verschwinde. Die 5 Burschen, ermutigt durch die Rede des Herrn Lehrer, erklärten sich einer nach dem anderen bereit, sich eine kurze Hose zu kaufen. Auf einmal sagte der Lehrer Vogel ganz dreist, »Wisst's was?« Gründet man einen Verein?
Vom Lehrer Josef Vogel gibt sogar ein Bild, ein altes Foto und ein Gemälde in Öl, wie es damals so war, weil seine amtlichen Lebensdaten sind ja 1848 bis 1886. Gleich sieht man, dass das ein heimatverbundener Mann gewesen sein muss, weil er den Bart genauso trägt wie König Ludwig I. Und dann existiert da noch ein Blatt, 2 Seiten, feinsäuberliche Sütterlinschrift. Kombiniere? Wahrscheinlich Lehrerhandschrift. Die Statuten des Vereins zur Erhaltung der Volkstracht im Leitzachtale Bayerisch-Zell.
Jedes Mitglied ist verpflichtet, die alte kleidsame Tracht der Gebirgsbewohner, nämlich kurze Lederhose, sogenannte Kniehösel, Joppe, kleinen grünen Hut, stets nach Möglichkeit, die Wintermonate ausgenommen, immer zu tragen. 3 bis 4 wöchentliches Nichttragen der angegebenen Bekleidung zieht Ausschluss aus dem Vereine nach sich.
Und über allem steht geschrieben:
Zweck des Vereins. Wiederauffrischung der im Verschwinden begriffenen kleidsamen Volkstracht.
Im Verschwinden begriffen? War die Tracht schon zu Lehrer Vogels Zeiten nicht das alltägliche Arbeitsgewand, wie es so oft heißt? Ist auch die uralte Tracht, die seit ewigen Zeiten über viele Jahrhunderte gleich und echt geblieben ist, ist auch die, soll denn das, ja wie denn, alles ein Mythos sein? Und da wirst du erst recht wirr im Kopf, wenn du da mal darüber nachdenkst. Trachteninformationszentrum im alten Kloster Benedikt Beuern, quasi Aufklärungsstelle. Alexander Wandinger macht die Tür auf. Er ist der Trachtenberater des Bezirks Oberbayern und hat sein Büro in den alten Klosterräumen. Kreuzrippengewölbe über dem Kopf und einen Computer auf dem Schreibtisch.
Ja, zu uns kämen natürlich ganz unterschiedliche Leute. Trachtenverein, Schützenblaskapellen, Brautpaar. Gestern war eine Sozialpädagogikstudentin da mit ihren Eltern, weil die Mama ein Dirndl näht. Also das ist komplett unterschiedlich. Wir haben Leute aus der Meisterschule für Mode, aber zunehmend mehr kommen auch Leute, von denen man gar nicht erwarten darf, dass sie sich für Trachten interessieren.
Oder wir, die nach dem Ursprung, nach der echten Tracht fahnden und danach, was echt und ehrlich bayerisch alles so bedeuten kann. Alexander Wandinger kennt diese Frage, sagt er. Und gleich schlägt er ein Buch auf und zeigt uns alte Aquarelle, entstanden um 1800, abgebildet Sennerinnen, Jäger und Bauern aus dem Oberland.
Der eine trägt eine feierrote Jacke, die ganz, ganz primitiv geschnitten ist, schwarzen Halsflor, ein Bramal auf dem Kopf, das findet man halt nur noch bei den Frauen, das heißt eine Haube, eine Kappe, die mit Pelz verbrämt ist. Sie haben beide Westen an, beide einen schwarzen Halsflor. Der Schütz hat eine rote Westen mit einem kleinen Hosentrager über der Westen, sowas darf man halt nur noch Tirol, und hat eine Jacke mit Pattentaschen, die verweisen modisch nur ins 18. Jahrhundert, das heißt ins Rokoko. Sie tragen aber beide Kniebundhosen. Kurze Lederhosen um die Zeit sind nicht überüblich. Also die kurze Lederhosen an sich, die heutige, beginnt eigentlich erst so um 1800 richtig sich durchzusetzen, hat aber schon ein paar Vorläufer.
Die Gewänder schauen ganz anders aus, wie die, die der Lehrer Vogel und seine Spitzel festgelegt haben. Und jetzt festhalten, was uns der Wandinger Alexander erzählt. Ende des 19. Jahrhunderts war die Gebirgstracht der Männer tatsächlich so gut wie ausgestorben. Verdrängt von der städtischen Mode, von der langen Hose mit Samtweste. Und da kann man mal sehen, wie damals schon die Industrialisierung und die Verstädterung um sich gegriffen haben. Quasi eine kleine Form von Globalisierung. Und, sagt der Wandinger, der Trachtenberater, schon gar nicht darf man davon ausgehen, dass die Oberlandler schon immer und seit Jahrhunderten mit der kurzen Lederhose und mit einem Gamsbart am Hut herumgelaufen sind.
Es ist klar, dass die Vereinsgründung 1883 natürlich nur eine Momentaufnahme der jeweiligen Mode der damaligen Zeit ist, ganz klar. Es ist sicherlich 30 Jahre davor was anderes getragen worden und da wieder 30 Jahre davor wieder ganz was anderes. Es sagt, glaube ich, auch keiner, dass das die alleinselige machende Tracht ist. Und das, was man im normalen Verein tragt, die graue Joppen und so weiter, mit den Aufschlägen auf dem Revier und mit dem Orchalab drauf, das ist eine Mode, die hat sich entwickelt so um 1850, 60. Da stand schon, ist schon der Beginn der heutigen sogenannten Miesbacher Joppe, die es halt dann in verschiedenen Ausprägungen gibt. Dass man dann sagt, das ist jetzt die typische Werdenfelser oder die Chiemgauer oder die Miesbacher Joppen, da darf man nicht vergessen, um 1920, 30 hat man für verschiedene Joppenformen einfach Namen vergeben, und zwar hat das die Konfektion gemacht. Zum Beispiel das Trachtenhaus Jäger Miesbach. Da hat man verschiedene Joppentypen einfach benannt, weil man einen Namen braucht hat, weil es sich dann auch besser verkauft hat. Das heißt noch lange nicht, dass den Typ Werdenfelser Jacken nicht auch woanders gegeben hat. Also zunehmende Festlegung, wie Trachten jeweils ausschauen, haben wir natürlich durch die Konfektion in den 1920er, 30er Jahren. Dann ist natürlich Pause während der ganzen Kriegszeit und nochmal ganz stark natürlich ab 1950, 60. So richtig einheitlich wird es eigentlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg Und jetzt gibt es aber schon wieder Bestrebungen auch innerhalb der Vereine, dass das Ganze wieder ein bisschen aufgelockert wird. Ich kann natürlich nicht alles über den Haufen schmeißen, aber dass es einfach wieder ein bisschen lebendigeres Erscheinungsbild gibt. Diese Berechtigung, die manchmal für die Tracht gesucht wird, dass sie echt und alt und gewachsen ist, weil sie ja aus dem Arbeitsgewand der ländlichen Bevölkerung stammt, das ist ein kompletter Blödsinn. Das stammt vor allem aus den 30er Jahren und da gibt es viele, die das bis heute meinen. In Wirklichkeit stammt natürlich alles, was wir heute unter Tracht verstehen, eben aus der jeweiligen Mode der Zeit. Und auch die Miesbacher Joppe, auch die kurze Lederhose, ist natürlich Ende des 19. Jahrhunderts so richtig in Mode gekommen. Nicht zuletzt durch die Trachtenvereinsbewegung, durch die ganzen Bewegungen des Alpinismus, der Alpenromantik und so weiter. Und das schlägt ein wie eine Bombe. Und deswegen gibt es ja auch diese ganzen Gebirgstrachten und Gebirgstrachtenerhaltungsvereine nicht nur im Alpenraum, sondern auch in Ingolstadt und woanders. Also in Nürnberg oder in München. Nicht zuletzt deswegen, weil natürlich viele aus dem ländlichen Raum im Industriezeitalter abgewandert sind in die Städte. Das spielt schon auch eine Rolle. Aber es hätte sich nicht etablieren können, wenn nicht die Gebirgstracht eine unglaublich starke Mode gewesen wäre.
München, S-Bahnhof Leuchtenbergring. Gegenüber von Thyssen. Gleise, Straßen, meterhoher Maschendrahtzaun. Dazwischen ein Schrebergarten, das Vereinsheim des Kaninchenzuchtvereins. Das ist eine von den Kneipen, wo man auf einmal nicht mehr weiß, ist man wieder in den 80er Jahren, also 1980, oder was ist mit einem passiert. Eigelbe Vorhänge, Klinkerboden, auf Resopaltischen stehen knallbunte Plastikrosen, unverblühbar. An der Wand vergilbter Rauputz, gegenüber von einem Spielautomaten kräht ein Auerhahn, gemalt natürlich nur. Hier, zwischen Bahnhof, Montagehalle und Schnellstraße, trifft sich der Trachtenverein, die Bayerisch-Zeller München. Ein Beweis dafür, welche Kraft die Trachtenbewegung ausgehend von Bayerisch-Zell entfaltet hat. Welche Anziehungskraft die Tracht hat, egal ob sie 100 oder 1000 Jahre alt ist.
Was ist denn deine Glocken heute?
Ja. Liebe Mitglieder, wollen wir uns einmal setzen langsam, damit ein bisschen Ruhe reinkommt? Oder habt ihr keinen Platz mehr gefunden? Liebe Vereinsmitglieder, ich möchte euch herzlich begrüßen zu unserem heutigen Vereinsabend. Entschuldigt ist der Richard und meine Frau ist entschuldigt, sie sind krank, die Leute. Die Gesundheit ist eigentlich das Wichtigste, was wir haben. Zum Richard möchte ich sagen, der war im Krankenhaus, Bogenhausener, den haben sie so einen langen Daumen rausgeschnitten, gell? So lang ungefähr.
Bald hat jeder ein Bier vor sich. Schnitzel mit Kartoffelsalat gibt es auch. Und sogar eine kleine Salatbar. Drei Schüsseln, Gurkensalat, Kopfsalat und Kraut. Eine alte Arbeitergegend ist das hier, Berg am Leim. Ein altes Lehmabbaugebiet, daher der Name. Vereinsvorstand Alfred Ebauer steht immer wieder auf und begrüßt und lobt seine Mitglieder. Am Querstick seines Hosenträgers leuchtet nicht die Silhouette der Münchner Frauentürme, sondern der Wendelstein und die Dorfkirche von Bayerisch-Zell. Logisch, der Verein heißt ja die Bayerisch-Zeller München. Auch sonst alles miesbacherisch, entsprechend den Vorschriften des Oberland-Lagau-Verbands. Allerdings Leder höchstwahrscheinlich neuseeländisch, Joppe Merino, Feder, wer weiß woher.
Dann haben wir extra einen Hosenträger mit Bayerisch-Zeller Wappen drauf. Das soll Bayerisch-Zeller sein, da, ne? Der Verein ist also 1903 gegründet worden. Wahrscheinlich waren das die, die hier gearbeitet haben. Ne? Im Jahr 1903 gegründeten heimatverbundene Männer und Frauen mit Kameraden aus unserer schönen Bergheimat unter dem Vorsitz von Ludwig Riegel den Verein. Das Gründungslokal war im Klostergarten in München.
Ein Gebirgstrachtenerhaltungsverein mitten in der Stadt. Obwohl man die Berge nur bei Föhn sieht und wo die Miesbacher Joppen Merino hin und her und die kurze Lederhose garantiert nicht ursprünglich daheim sind. Und doch funktioniert es.
Wir heißen ein Bayerisch-Zeller. Der Name war immer schon so. Da kann ich nicht sagen, wir nennen uns das anders. Das geht ja nicht. Ne? Und auch die Sitten und Bräuche, die machen wir genauso weiter wie vorher.
Und
das Tanzen. Das gefällt mir einfach, weil das die Figurentänze, die sind einfach schön. Und deswegen bin ich einfach in den Trachtenverein gegangen.
Ja, weil du da jemanden gefunden hast, der mit mir da tanzt, oder?
Ja, klar.
Nach dem ersten Bier schieben die Bayerisch-Zeller München die Resopaltische auf die Seite zum Spielautomaten und fangen auf dem roten Klinkerboden an zu tanzen. Die Sternpolka, den Salzburger Dreher und andere Volkstänze. Das Schuhplatteln haben sie schon 1990 aufgegeben, aus Altersgründen. Weil da geht's nicht mehr so, wie man gerne möchte, sagen sie.
Unser Freund selber, der hat ein Durchschnittsalter von 60 bis 65 Jahre. Das ist das Durchschnittsalter bei uns. Keine Jugend kommt mehr nach. Das ist sehr schwer. Ich wollte schon lange eine Jugendgruppe gründen, aber mit wem denn? Niemand da. Also offiziell am Papier haben wir 25 ungefähr. Aber da sind welche dabei, das sind zwei schon in Altenheimen, die wussten sowieso nicht mehr kommen. Und zwei sind krank, die können auch nicht mehr kommen. Also ich sage immer bloß 20 Mitglied ungefähr. 20 insgesamt. Aktive 15 ungefähr. Mehr haben wir nicht. Aber das kann sich ja jeder mal entschließen, mal zu uns zu kommen. So ist das nicht. Liebe Münchner, und Münchnerinnen und Umgebung. Wir sind ein Bayerisch-Zeller Verein, der wohl in München stationiert ist. Und wir suchen Mitglieder, vor allen Dingen auch Jugendliche. Bei uns geht es zünftig zu. Und wir machen Volkstänze momentan. Und wenn wir Jungen kriegen, dann machen wir wieder Platteln.
Bis es vielleicht einst soweit ist. Bis dahin wird gesungen.
Also, wir singen jetzt unser Bayerisch-Zeller Vereinslied. Die Melodie, die erfahren Sie jetzt gleich anschließend.
Mein Kärntner ist eine Trachtlerin, drum hab ich ja nur sie im Sinn. Sie tanzt das Trickflirn in die Höhe, ja, mein Kärntner ist sie schön, mein Herz.
Es sieht so unecht aus, hier vor dem Spielautomaten und den Plastikrosen und den Kaninchenzüchterpokalen. Aber hier hat unsere Suche ein Ende. Denn plötzlich passiert wieder etwas. Wie sie da stehen und mit glänzenden Augen von ihrem Dirndl singen, vom Verein und der Gemeinschaft, die Münchner Bayerisch-Zeller. Da verschwindet der Spielautomat auf einmal. Da ist die Straße nicht mehr zu hören. Und es ist plötzlich ein echtes Stück Heimat. Er dacht, er spielt und er tanzt mitten in einem Münchner Schrebergarten und wahrscheinlich könnte es überall so passieren. Heimat entsteht im Kopf. Was Tracht ist, entsteht im Kopf. Und hier wird uns klar, was echt ist und was nicht, das ist nicht mehr als ein Gedankenspiel. Das gilt auch für die echte bayerische Tracht.
Lederhose made in India. Wie echt ist die bayerische Tracht? In der Reihe Zeit für Bayern hörten Sie eine Sendung von Andreas Estner und Matthias Morgenroth. Sprecher Stefan Zinner und Hans Kornbiegler. Tuba Herbert Hornig. Ton und Technik Daniela Röder und Roland Böhm. Redaktion Bernd Lustig.